Ich habe mich auch von Herzen gefreut, hier sein zu dürfen heute und habe mich auch jetzt gefreut über die Lieder, die wir gehört haben, die allesamt unseren Heiland preisen, ja, die unsere Liebe ihm gegenüber bekunden. Das erste Lied vom Chor, das wir gehört haben, war ja quasi eine Liebeserklärung an den Heiland, ja, und auch das zweite Lied sagt, wie herrlich es ist, Christus zu finden und mit ihm zu gehen und zu wandeln. Und warum das Ganze? Warum preisen wir unseren Heiland? Weil wir genau das erlebt haben. Er gibt das Leben und volle Genüge. Das Leben und volle Genüge. Die Schlachterübersetzung, die sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ja, was meint Jesus eigentlich damit? Was meint er damit, sie sollen es im Überfluss haben, sie sollen volle Genüge haben? Er meint mit Überfluss, mit Genüge, mit Sicherheit nicht das, was die Welt darunter versteht. Ja, also die Welt würde darunter verstehen, wahrscheinlich so unbegrenzte Geldressourcen oder so, ja. So Macht, Sorgenfreiheit und alles, was das irdische Herz so begehrt. Aber nein, gerade das meint Jesus nicht mit Leben und volle Genüge. Sondern lasst uns doch mal kurz auf Menschen schauen, die eben das Leben und volle Genüge hatten, so wie Jesus es verheißen hat. Zum Beispiel ein Paulus, ein Petrus, ein Johannes. Was hatten diese Menschen ausgezeichnet? Hat sie besonderer Reichtum ausgezeichnet? Hat sie Sorgenfreiheit ausgezeichnet? Dass sie wie auf Rosen so durch das Leben gingen und überhaupt keine Probleme hatten? Das hat sie ja nicht ausgezeichnet, sondern ihr Leben war gekennzeichnet mit der Erfüllung des Heiligen Geistes. Ihr Leben wurde begleitet durch Gottes Kraft und Gegenwart. Ihr Leben auf ihrem Lebensweg war Gottes Wirkung beständig zu sehen, zu spüren, zu erleben. Wo immer sie mit Menschen in Verbindung kamen, wo immer sie Menschen begegneten, da wurden Menschen für Jesus begeistert, da wurden Menschen bekehrt, da haben sich Menschen aufgemacht, Jesus nachzufolgen. Das war das Kennzeichen ihres Lebens. Da war die Vollmacht Gottes. Da war tiefer Friede im schwersten Kampf. Im schwersten Kampf. Tiefer Friede, das hat sie ausgezeichnet. Und da war Freude, trotz der niedrigsten Umstände, in Gefängnissen, in sonstigen Schwierigkeiten haben sie Freude gehabt. Da war der Segen Gottes, da flossen Ströme des lebendigen Wassers. Und das ist Leben und volle Genüge, so wie Jesus es hier meint. Leben und volle Genüge. Und so ein Leben ist tief beeindruckend, ist erfüllend, hat einen ewigen Lohn. Und dieses Leben ist jedem von uns verheißen. Das ist so schön zu wissen, dass Jesus es einem jeden von uns geben will. Obwohl auch Jesus sagt, dass nicht jeder die gleiche Frucht bringt, ja? Sondern ein jeglicher so viel, wie viel ihm zugeteilt ist. Der eine 30-fältig, der andere 60. Der dritte 100-fältig. Nicht jeder bringt die gleiche Frucht, aber jeder kann ein tiefes, befriedigendes, erfüllendes Leben mit Gott führen. Und eine Voraussetzung für das geistliche Leben ist die geistliche Speise. Wir haben heute schon immer wieder gehört, geistliche Speise, diesen Begriff, ja. Und wir wissen, wie ein natürliches Leben ohne Nahrung unmöglich ist, So ist auch ein geistliches Leben ohne Nahrung unmöglich, ist nicht möglich ohne der geistlichen Speise. Jesus sagte, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Ja? Und in dieser Verheißung Leben und volle Genüge, damit eingeschlossen in diesem vollen Genüge ist auch genügend Speise eingeschlossen. Genügend geistliche Speise, die er uns verheißt. Er will uns ernähren, er will uns satt machen. Und ich habe das Thema für heute Abend mit zwei Worten überschrieben: satt werden. Satt werden. Wir haben einen Abschnitt gelesen in der Einleitung. Und wenn jemand aufgepasst hat, fällt auf, dass der ganze Abschnitt sich irgendwie ums Essen dreht. Immer wieder kommt das Wort Essen da drin vor. Wir wiederholen mal zwei Verse. Und zwar Markus Kapitel 6, Vers 41 und 42. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische, sah auf zum Himmel, segnete sie und brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie ihnen vorlegten. Und die zwei Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Sie aßen alle und wurden satt. Satt werden im natürlichen und im geistlichen Leben. Ich meine, wer will schon hungern? Ja? Wer will schon hungern? Wir sind hierher gekommen und wir haben mitbekommen, hier wird auch für die Nahrung gesorgt und so hat niemand mehr was vorsorgen müssen und jeder war zufrieden und jeder war im Speisesaal und jeder ist hoffentlich jetzt auch satt und wer will schon hungern? Keiner von uns will hungern, jeder möchte satt sein. Und das ist ja auch gut und richtig so. Ja? Ich meine, das hat Jesus genauso gesehen. Er hat seine Jünger ausgesandt, je zu zweit in einer Gruppe von zwei, so kleine Teams waren das, die sollten ausgehen und sollten wirken in seinem Namen und den Menschen das Evangelium predigen. Und als sie dann zurückkamen, da lesen wir in Vers 31, und er sprach zu ihnen, kommet ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruhet ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug, um zu essen. Sie hatten nicht mal genug Zeit, um zu essen. Aber wieder treffen wir das Wort Essen in diesem Abschnitt vor. Ja? Also Jesus war um ihr Wohlergehen bekümmert. Er nahm sie beiseite und hat gesagt, jetzt müsst ihr euch erstmal ausruhen und ihr müsst was essen, dass ihr wieder zu Kräften kommt. Und dann lesen wir weiter, predigt Jesus den ganzen Tag und es wird Abend. Und die Jünger kommen an ihn heran, treten heran. Dort hatten sie es nicht so gut wie wir hier. Sie wurden nicht rundum versorgt, sondern sie treten an ihn heran und sagen, Herr, schau mal, es ist Abend, die Sonne geht unter. Und die Menschen sind müde und hier an diesem öden Ort gibt es nichts zu essen. Entlasse sie. Was sagt Jesus zu ihnen? Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und das ist, irgendwie hat mich das beeindruckt. Wisst ihr, Jesus, Gott, der Höchste, ihm ist es nicht an einerlei, wie es uns auch in unserem irdischen Leben für unseren irdischen Leib geht, sondern wir haben einen Heiland, der versteht unsere natürlichen Bedürfnisse und er übersieht sie nicht, sondern er sorgt für uns. Gott sorgt für uns. Er sorgt so, dass der Psalmist dann ausruft, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte und deswegen wird mir nichts mangeln. Und wisst ihr, wenn wir darüber nachdenken, ganz kurz, wir haben tatsächlich keinen Mangel. Wir haben hier keinen Mangel, wir haben alles in reicher Fülle. Gott sorgt mit seiner unsichtbaren Hand, sorgt er für uns. Auch wenn viele das vielleicht nicht so wahrhaben wollen und das so ein bisschen der eigenen Leistung vielleicht zuschreiben, ja, aber in Wirklichkeit wissen wir, Gott sorgt für uns. Ihr habt doch bestimmt auch gehört, wie die Tübinger Weingärtner, die Schwäbischen, ja, wie sie sich über ihre Ernte ausgedrückt haben. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher war es so, wenn die Ernte gut ausgefallen ist, haben sie gesagt, eugnes Gewächs, eugnes Gewächs, unser Gewächs. Und ist die Ernte so ein bisschen schlechter ausgefallen, haben sie gesagt, naja, so hat es der Herrgott wachsen lassen. Und ich meine, diese Neigung, die sitzt einfach in uns drin, die ist drin. Wenn wir etwas geschafft haben, und natürlich machen wir unsere Arbeit. Aber ihr Lieben, wir wissen, wer der Geber aller guten Gaben ist. Und wenn es uns an nichts fehlt, sollten wir als Christen Vorbilder der Dankbarkeit sein. Überall. Vorbilder der Dankbarkeit. Im Geschäft, in der Gemeinde, zu Hause, in der Freizeit, wo immer wir mit Menschen zusammenkommen. Vorbilder der Dankbarkeit. Uns geht es gut. Gott sorgt für uns und wir sind dankbar dafür. Wir danken Gott dafür. Jesus war besorgt um diese irdischen Bedürfnisse. Es ist Gott nicht einerlei, wie es uns geht. Aber wisst ihr, noch bevor Jesus um die irdischen Bedürfnisse besorgt war, war er besorgt um die geistlichen Bedürfnisse der Menschen. Er wusste, die Seelen müssen satt werden. Die Seelen, die Hunger haben. Deswegen schicke ich meine Jünger aus und sie gehen hin. Und sie predigen das Wort und sie tun Wunder in seinem Namen. Und dann kommen sie zurück und Jesus sagt, jetzt ruht euch aus, nachdem ihr eure Arbeit im Geistlichen getan habt. Und genauso auch hier, bei seiner weiteren Begegnung, wir sehen in Vers 34 heißt es, und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und sie jammerten ihn. Und sie jammerten ihn. Warum? Denn sie waren wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Ihr Lieben, die geistliche Speise zuerst. So war Jesus gesonnen. Er wusste, das ist das Wichtigste. Das kommt noch vor dem leiblichen Wohl. Der Seele muss es gut gehen. Der Hunger und Durst der Seele muss gestillt werden. Er will, dass die Seele satt wird, dass die Seele Nahrung bekommt. Denn Nahrung erhält uns am Leben. Nahrung fördert unser Wachstum. Nahrung stärkt uns. Nahrung ist eben genau das, was wir zum Leben brauchen. Und deswegen ist es so wichtig, dass unsere Seele satt wird. Damit die Seele satt wird, müssen ein paar Bedingungen erfüllt werden. Es geschieht nicht so ganz automatisch. Es müssen ein paar Bedingungen erfüllt werden. Als erstes, die erste Bedingung, die unsere Seele braucht, damit sie satt wird, ist, sie muss Hunger und Durst haben. Hunger und Durst nach der geistlichen Speise. Wir haben in Matthäus, in den Seligpreisungen Jesu, im 5. Kapitel so ein Wort. Lasst uns das vielleicht mal kurz aufschlagen. Und den 5. Vers, den möchte ich vorlesen. obwohl den sechsten, entschuldigt, den sechsten. Glückselig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Satt werden. Ihr Lieben, glückselig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden. Ein gesunder Mensch, er hat Hunger und Durst. Nach dem Gottesdienst heute strömen wir alle wieder raus, weil wir Durst bekommen und weil wir was trinken wollen. Und wir haben gesehen, nach jedem Gottesdienst hatten wir Durst und einen gewissen Hunger. Obwohl bei der Hitze erklärlich vielleicht der Hunger sich in Grenzen hält, aber ein gesunder Mensch hat Hunger und Durst. Es vergeht eine gewisse Zeit, wir bekommen Hunger. Anders ist es, wenn wir krank sind. Wenn wir krank sind, dann ist uns übel, dann ist uns schlecht, dann haben wir meistens keinen Hunger, keinen Appetit. Und im Geistlichen ist es genauso. Wenn du keinen Hunger hast, keinen Appetit verspürst nach Gottes Wort, nach der Gemeinschaft mit Gott, nach der Gemeinschaft mit Kindern Gottes, dann sollten wir unsere Seelen überprüfen. Dann sollten wir in uns hineinschauen und sehen, ob noch alles in Ordnung ist. Und Gott fragen, Herr, wo bleibt mein Appetit nach dir? Schenk mir Hunger und Durst nach dir. Der bekannte Prediger Spurgeon, der hat es einmal so illustriert und so dargestellt. Er sagt, der Mensch, welcher bei großem Luxus aufgewachsen ist und nie recht hungrig geworden ist, setzt sich zu Tisch und kehrt die Speise um und pickt hier und da ein wenig herum und stochert so ein wenig umher. Das eine ist ihm zu fett, das andere ist ihm zu mager. Es ist nichts so wirklich recht. Aber führe du mal einen armen Elenden herein, der halb verhungert ist. Hole eine Anzahl Arbeiter herbei, die sich den ganzen Tag müde gearbeitet haben, und setze ihnen ein Gericht Essen vor. Es verschwindet ja förmlich von der Tafel. Sieh, wie meisterhaft sie Messer und Gabel und Löffel zu behandeln wissen. Sie arbeiten damit. Sie haben Hunger. Es sind keine Kritiker und Fehlersucher. Was macht es schon, ob das Fleisch ein wenig zähe ist? Ihr Bedürfnis ist zu groß, als dass sie so wählerisch sein könnten. Und dann sagt er Folgendes. Oh, dass ich eine Schar hungriger Seelen hätte, welche Lust sie zu speisen, im Gegensatz zu der Arbeit, die satten Pharisäer zu überreden, Teil am Evangelium zu nehmen. Ihr Lieben, trifft es nicht auch den Kern unserer Zeit? Wir finden oft übersättigte Seelen und da merkt man, es ist irgendwie kein Hunger mehr vorhanden. Es ist irgendwie kein Verlangen mehr da nach Gottes Wort, nach der Gemeinschaft, nach der Kraft Gottes, nach seiner Gegenwart. Wir müssen Hunger und Durst haben, wenn wir satt werden wollen. Die zweite Bedingung, die finden wir in einem Psalm. Ich denke, viele werden den Psalm oder diesen Vers auf Psalm 81, Vers 11 kennen. Aber ich möchte ihn auch noch mal vorlesen, uns zur Erinnerung. Psalm 81, Vers 11. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Tue deinen Mund weit auf, Lass mich ihn füllen. Tue deinen Mund weit auf. Ihr Lieben, den geistlichen Mund müssen wir auch auftun, um satt zu werden, um Speise zu bekommen. Müssen wir den geistlichen Mund auftun. Wir haben ja noch nie einen Menschen gesehen, der etwas gegessen hat mit geschlossenem Mund. Ja? Also einen gesunden Menschen meine ich. Man muss den Mund schon auftun. Man muss ganz Ohr werden für Gottes Wort. Das Herz weit öffnen, aufnehmen, das, was sein Wort uns zu sagen hat. Ansonsten bleiben wir hungrig. Und wisst ihr, wir sind ja hier zusammengekommen in diesen Tagen, um uns füllen zu lassen. Um uns mit geistlicher Speise füllen zu lassen. Und da will der Herr uns sagen, tue deinen Mund weit auf. Jetzt in diesen Tagen. Ich will ihn füllen mit köstlicher, geistlicher Speise. Ich will dich segnen. Ich will dir die Speise geben. Und dann tue deinen Mund weit auf. Wisst ihr, wir haben bestimmt schon, viele von uns haben Kinder und kleine Kinder. Und man merkt es so an den Babys, ja. Wenn jemand so richtig hungrig wird, da wird der Mund so aufgeklappt, ja. Also nicht nur ein bisschen. Da ist man bereit, die Speise aufzunehmen. Wir saßen gerade so am Tisch und ich habe auch so ein Kind beobachtet. Und manche von uns auch. Da wurde der Mund so aufgetan und voll gefüllt. Ihr Lieben, das ist ein Bild dafür, wie wir essen sollen. Tue deinen Mund weit auf. Sei aufnahmebereit. Bitte Gott immer wieder, von Gottesdienst zu Gottesdienst, Herr, fülle mich. Fülle meinen geistlichen Mund. Und dass ich geistliche Speise bekomme, dass ich Stärkung bekomme. Und noch etwas hat dieser Vers. Er sagt, tue deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Lass Gott deinen Mund füllen. Ach, wisst ihr, den Mund kann nämlich auch der Teufel füllen. Wir haben heute Nachmittag gehört, welche Handschrift der Teufel hat und trägt. Und er füllt damit unseren Mund, unsere Seele. Er will uns füllen. Und wisst ihr, am Anfang, da ist das, was der Feind so anbietet, schmackhaft dargebracht. Es sieht süß aus, es sieht gut aus, was er anbietet. Und hat man es genommen, dann wird es bitter wie Galle. Und wir bereuen es zutiefst. Aber der Feind ist beständig bemüht, uns den Mund zu füllen mit unreinen Gedanken, mit allerlei Vergnügungen, mit Ärger, mit Bitterkeit, mit Sünde, mit Angst, mit Sorgen und so weiter und so fort. Er will uns auch füllen. Und deswegen tue deinen Mund weit auf, lass Gott den Mund füllen. Mit der lauteren Milch des Wortes Gottes und auch mit starker Speise. Nicht nur mit Milch, auch mit starker Speise. Lass Gott den Mund füllen mit dem himmlischen Brot, mit dem lebendigen Wasser, mit den Früchten des Geistes. Und wenn wir so die göttliche Speise anschauen, da merken wir, sie ist äußerst gesund. Sie ist äußerst gesund und nahrhaft. Gott will uns füllen mit all den Dingen, die der Gesundheit der Seele dienen, die unserer Gesundheit dienen. Und ich habe noch eine Bitte. Lass Gott deinen Mund füllen, nicht nur hier auf der Lagerversammlung. Nicht nur in den allsonntäglichen Gottesdiensten. Nicht nur am Mittwoch, wenn du zum Gottesdienst kommst. Sondern lass Gott deinen Mund täglich füllen. setze sich täglich an seinen Tisch, an den Tisch Gottes. Er tischt auf, er dient uns. Wie sagt David, wie sagt er das? Er sagt es wunderschön, er sagt, Gott bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, wenn du hier wieder rausgehst und du bist zurück in deinem Alltag und du hast Kämpfe dort und du hast Feinde und du hast wirklich etwas zu überwinden, dann will Gott einen Tisch bei dir vorbereiten. Er will dir dienen und er will deinen Mund füllen mit geistlicher Speise, damit du gestärkt bist. Und damit du Sieg hast und damit du vorwärts gehst. Aber jetzt wollen wir natürlich in diesen Tagen sich besonders füllen lassen. Ihr Lieben, lass Gott deinen Mund füllen. Und noch eine letzte Bedingung, um satt zu werden. Die letzte Bedingung, um satt zu werden, ist die, wir müssen essen. Wir müssen die Speise kauen. Wenn wir nicht kauen, werden wir nicht satt. Da kann der Mund noch so gefüllt sein, das sieht man auch oft bei Kleinkindern, da stopft man sozusagen rein, ja, und der Mund ist randvoll, aber es geht nichts runter, das hilft nicht. Wir müssen die geistliche Speise auch aufessen. Wir müssen sie kauen. Und was ist die Alternative? Die Alternative ist, wir spucken sie wieder aus. Das passiert auch. Wir können auch ausspucken. Man sieht es so manches Mal. Man wird gefüllt und hat eigentlich genug bekommen, aber dort hinter der Tür hat man es schon wieder entsorgt. Ihr Lieben, Essen, das geistliche Wort, bedeutet es aufnehmen und in die Tat umsetzen. Das geistliche Wort Essen, die Speise Essen, die Gott uns gibt, heißt aufnehmen und anwenden. Tue das, was Gott dir zeigt. Wende es an. Erst dann kommt die volle Wirkung der geistlichen Speise, nämlich, dass du satt wirst und dass du dann volle Genüge hast. Weil, wenn du satt bist, Sättigung bringt Zufriedenheit. Ja? Es bringt Befriedigung. Wenn wir, es ist erfüllend, wenn wir hungrig sind, dann fehlt uns immer irgendwas. Ein gesunder Hunger, wir haben darüber gesprochen, der ist gesund und er muss sein, damit wir wieder satt werden. Aber satt werden bringt Zufriedenheit und dann haben wir volle Genüge. Und wenn du satt bist, dann hast du wieder neue Kraft. Denn Nahrung bringt Stärkung, es bringt Kraft. Und in Jesaja lesen wir dieses wunderbare Verheißungswort, aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dieses Harren auf den Herrn, Vertrauen auf Gott, unser Vertrauen auf ihn setzen und mit ihm Gemeinschaft haben, ausharren, an seinem Tisch ausharren, so lange, bis du wirklich satt wirst, bis deine Seele gesättigt ist, gefüllt ist mit dem Wort und du etwas empfangen hast und du rausgehen kannst und es anwenden und tun kannst. Dann hast du neue Kraft und obwohl sich die äußeren Umstände nicht geändert haben und nichts anders geworden ist, bist du wie beflügelt. Und fährst auf wie Adler, mitten im Kampf, mitten in allen Schwierigkeiten. Wisst ihr, man macht manchmal so kleine Erfahrungen. Eine möchte ich so ganz kurz weitergeben. Irgendwie war ich eine Zeit lang, ich bin müde geworden. ich bin müde geworden und man spürt dann, die Kraft geht dahin, viel Stress, wie man so schön sagt heute, und viel zu tun und so weiter und so fort. Und irgendwie lag ich dann eines Nachts und konnte nicht einschlafen. Und ich habe irgendwann in irgendeiner Botschaft gehört, da sagte der Prediger Folgendes: Wenn du wach liegst und nicht einschlafen kannst, dann wisse eins: Gott will mit dir reden. Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Du hast keine Zeit für ihn tagsüber. Und jetzt greift Gott schon zu der Methode, dass er dich wach hält. Und ich schlafe normalerweise sehr gut ein. Gott sei Dank. Man legt sich hin und ich bin sofort weg. Und deswegen ist es für mich was wirklich Außergewöhnliches, wenn ich wach liege und ich kann nicht einschlafen. Und ich habe gedacht, jetzt musst du das Wort auch mal anwenden. Gehe in die Gemeinschaft mit Gott. Begegne ihm jetzt in diesen Nachtstunden. Und das habe ich auch getan. Und bin dann irgendwann auch eingeschlafen. Aber wisst ihr, die Wirkung von dieser Gemeinschaft mit Gott, die man tagsüber nicht gefunden hat, am nächsten Morgen, ich war wie beflügelt, ich hatte neue Kraft, ich hatte neuen Mut, ich bin zur Arbeit gefahren, wie wirklich, wie auf Adlersflügeln getragen. Diese kleine Erfahrung, die hat mich aber dermaßen bereichert, dass ich gesehen habe, an dem Tisch des Herrn zu sitzen, dort mit ihm gesättigt zu werden, bedeutet Kraft zu bekommen. Kraft für den Alltag. Kraft in all den Schwierigkeiten. Und wenn du satt bist, dann hast du auch wieder Mut. So mancher Seele fehlt Mut wie mir in diesen Momenten. Man wird mit der Zeit müde und matt. Und dann braucht man Speise, um zu Kräften zu kommen. Und wenn man die Kraft hat, dann bekommt man eben auch den Mut, dass man auffahren kann wie Adler mit Flügeln. Und wenn Gott deinen Mund füllt und du gesättigt wirst, du satt wirst, dann wirst du Mut bekommen. Solchen Mut und solche Kraft, wie Elias seinerzeit bekommen hat. Wir kennen diese Geschichte sehr gut, ja, wie er vor Isabel geflohen ist, nachdem er eigentlich einen der größten Siege überhaupt errungen hat. Und dann war er so entmutigt, weil Isabel ja gesagt hat, ich werde dich verfolgen und ich werde dich umbringen und ich werde dich kriegen. Und Elia flieht in die Wüste. Und er legt sich dort unter einen Strauch und er sagt: Herr, ich bin nicht besser wie meine Väter. Ich bin nichts Besseres, Herr, nimm meine Seele von mir. Ich will nicht mehr leben. So müde war er, so mutlos. Und was geschah dann? Dann kommt ein Engel. Und was macht der Engel? Er gibt ihm was zu essen. Und wieder sind wir beim Essen. Er gibt ihm was zu essen und Elia isst und schläft wieder ein und wacht wieder auf und isst wieder. Und das war göttliche Speise. Und Kraft dieser Speise steht Elia auf und geht 40 Tage und 40 Nächte. Er marschiert hindurch bis an den Berg Gottes. Und dort macht er die Begegnung seines Lebens mit Gott, wie er Gott noch nie zuvor erlebt hat. Und Gott rüstet ihn dort wieder aus. Und Gott gibt ihm dort wieder neue Aufgaben. Und Gott zeigt ihm dort, was er als nächstes zu tun hat. Wisst ihr, wenn wir satt werden, wenn wir Gottes Speise bekommen und unsere Seele gefüllt wird, bekommen wir Kraft, bekommen wir Mut. Wir stehen auf und wir gehen wie Elia, Kraft seines Wortes, und er wird uns Schritt für Schritt weiterführen. Und wenn wir auch in der Wüste des Lebens irgendwo müde und verzagt sind, Gott kann uns aufheben und Mut und Sieg geben. Der alte Pastor Traugott Hahn erzählte einmal folgende Geschichte, die mich tief beeindruckt hat. Er sagt, meine Frau hat 12 Jahre lang von der Gicht gelähmt auf dem Rollstuhl gesessen, mit Wunden am Körper und unsagbaren Schmerzen. Sie hätte gern gewirkt. Sie war ein energischer, praktisch begabter Mensch. Sie hätte in der Gemeinde viel leisten können. Und nun saß sie, leiblich ganz gebrochen, auf ihrem Rollstuhl. Eins hatte Gott ihr aber gegeben, dass sie unter den eigenen Leiden ein Herz behielt für die Leiden aller Menschen um sie herum, von klein und groß, reich und arm, so dass sie über alles Leid in der ganzen Gemeinde Bescheid wusste. Und die Leidenden und Traurigen aus der Gemeinde, sie versammelten sich um ihren Rollstuhl, weil sie spürten, hier ist ein Mensch im tiefsten Leiden, der selbst von Gott die Kraft empfängt und darum die Kraft hat, nicht nur das eigene Leid zu tragen, sondern auch mit anderen mitzutragen und für andere zu beten. Da begegnete mir eines Tages ein Mann aus meiner Gemeinde auf der Straße, grüßte mich, hielt mich an und sagte, offenbar sehr bewegt, Herr Pastor, ich komme soeben von Ihrer lieben Frau. Ich bin eine Viertelstunde bei ihr gewesen. Und Herr Pastor, das sagte er ganz kurz, das ist mehr als 100 Predigten von Ihnen. So kann Gott füllen. So kann Gott füllen. Die Frau, sie hatte Hunger und Durst und Verlangen nach Gott. Und Gott hat sie satt gemacht, er hat sie gesättigt. Und er hat ihr so viel gegeben, dass sie weitergeben konnte. Dass sie Überfluss hatte, dass sie volle Genüge hatte. Und sie hat weitergegeben. Und weißt du was, wenn du von Gott gesättigt wirst, bekommst du übernatürliche Kraft und Mut. Und du kannst in deiner Lage, in der du dich befindest, ein Segen für andere sein. Jeder von uns. Und du kannst so ein Segen sein, dass es mehr wirkt wie 100 Predigten, weil du gefüllt bist von Gottes Kraft, von göttlicher Speise, von Gottes Gegenwart. Leben und volle Genüge, das heißt nicht irdischer Wohlstand, das heißt nicht makellose Gesundheit, das heißt nicht Sorgenfreiheit, sondern das ist die Kraft Gottes. Das ist Zufriedenheit, das ist die Liebe Gottes, die unsere Herzen erfüllt. Das ist ein Segen für andere und am Ende unsere Zielerreichung. Leben und volle Genüge. Und noch eins, das Letzte, wenn du satt bist, dann wirst du wachsen. Wenn du satt bist, dann kannst du wachsen. Der Psalmist sagt, wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, so kannst du dann wachsen. Wie ist dieser Baum? Er bringt Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Das heißt, es ist ein nützlicher Baum. Er wird nicht abgehauen, sondern er wird zu etwas gebraucht. Er dient zum Segen. Und er bringt wiederum Essen anderen. Er bringt Früchte anderen. Und so wirst du sein, wenn du die Nahrung Gottes aufnimmst und satt wirst. Du wirst wachsen, sagt der Psalmist, wie eine Zeder auf dem Libanon. Und die nächsten Schritte in deinem geistlichen Leben machen und gehen. Und das ist Gottes Ziel mit dir und das ist Gottes Ziel mit mir. Wir sollen Kraft und Mut bekommen, in jeder Lage, in jeder Situation. Wir sollen wachsen und stark werden. Wir sollen zunehmen in Gott. Wir sollen anderen zum Segen werden. Er will, dass wir leben und volle Genüge haben. Und wisst ihr, unser treuer Heiland Jesus Christus, er sorgt für die Nahrung. Er sorgt für die Speise, wenn auch die Mittel oftmals klein sind. Ja? 5 Brote und 2 Fische. Mehr war nicht da, aber es war genug. Es war genug für alle, sodass alle satt geworden sind. Und wisst ihr, was der Herr gemacht hat? Er hat gesagt, lasst die Leute sich lagern. Wir lagern uns heute und in dieser Woche auch hier. Wir haben eine Lagerversammlung. Und der Herr will uns geben von 5 Broten und 2 Fischen. Er wird uns satt kriegen. Er wird uns Mut schenken, so dass wir aufstehen, dass wir in unseren Alltag gehen, ermutigt und mit neuer Kraft. Und weißt du was? Vielleicht sitzt du heute hier und bist doch ferne von Gott. Du hörst dir alles an und irgendwas stimmt aber in deiner Seele nicht. Gott will auch dich sättigen. Er will dich mit geistlicher Speise füllen und er will dich zu sich ziehen. Und er will, dass du das Brot des Lebens und das Wasser des Lebens wirklich empfängst und die Erlösung empfängst und satt wirst und wirklich mit ihm vorwärts gehst. Ich wünsche das einem jeden von uns. Amen.